SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Fasten tut gut, doch tagelang nichts essen, das fällt nicht jedem leicht. Man kann aber trotzdem von den positiven Effekten des Fastens profitieren, wenn man sprichwörtlich nur zum Schein fastet. Wie das funktioniert, erklärt der bekannte Ernährungsmediziner und Bestsellerautor Professor Dr. Andreas Michalsen in seinem Buch Scheinfasten, mein Masterplan und heute bei uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Michalsen, schön, dass Sie mein Gast sind.
Ja, hallo Herr Jäger, freue mich ebenso.
Viele kennen Heilfasten oder auch Intervallfasten, das ist ja in aller Munde, aber das ist längst nicht für jeden etwas. Sie haben daher einen Masterplan zum Scheinfasten entwickelt. Wie funktioniert der und was müssen wir uns unter Scheinfasten vorstellen?
Es ist an sich ganz einfach, aber auch ein bisschen überraschend mit dem Scheinfasten. Man kann also beim Scheinfasten fasten und trotzdem ein bisschen mehr essen als beim klassischen Heilfasten. Und das Ganze ist wissenschaftlich begründet. Da waren viele, viele Studien und Experimente, die dann so herausgefunden haben, wenn man das und das isst, natürlich immer noch sehr wenig, dann funktioniert das wie beim Heilfasten, aber man kann ein bisschen mehr zugreifen.
Klingt gut. Also im Endeffekt trickse ich meinen Körper und ja vielleicht auch meinen Geist ein bisschen aus, oder?
Ja, genau. Also natürlich, das Wort Scheinfasten klingt ja so ein ganz bisschen nach einem Trick. Aber es ist ein ganz ehrlicher Trick. Also da ist jetzt nichts fake, ne? Sondern das ist wirklich so, dass man das, was man beim Fasten so schätzt, von der Blutdrucksenkung bis zur möglichen Verjüngung, das passiert auch alles beim Scheinfasten. Aber man umgeht so ein paar Fallen, die halt üblicherweise das Fasten sonst blockieren.
Das Intervallfasten machen viele oder haben viele von uns auch schon mal ausprobiert. Da wird 16 Stunden nichts gegessen, dann innerhalb von 8 Stunden zweimal darf man essen. Beim Heilfasten gibt es tagelang ja nur Flüssigkeit oder ganz wenig. Wie ist das dann jetzt beim Scheinfasten? Sie sagen, da gibt es ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel. Wie funktioniert das Scheinfasten genau?
Genau, also man kann es schon an den Kalorien festmachen. Also diese Heilfastenformen, die sind ja aus der Tradition entstanden. Buchinger oder auch F.X. Meyer, das waren Ärzte, die hatten eine gute Beobachtung und die hatten gesagt, das tut den manchen Menschen sehr gut, wenn sie nichts oder fast nichts essen. Und dann sind diese Saftfasten oder Suppenfastenformen da entstanden. In der Summe haben die erlauben alle nicht mehr als 300 Kalorien am Tag. Das sind dann zwei kleine Schnapsgläschen Saft beispielsweise.
Das ist nicht viel, ne?
Das ist wirklich nicht viel. Aber gut, es gibt so ein ganz klein bisschen so ein Gefühl im Bauch, dass man vielleicht doch nicht nur darf. Und beim Scheinfasten ist der Trick, wenn man auf Proteine, auf tierische Proteine verzichtet und weitgehend auch auf Zucker, also wenn man einfach ein bisschen Gemüse, Hülsenfrüchte, Ballaststoffe, Vollkorngetreide, nur das nimmt, dann kann man auf 600 bis 700 Kalorien hochgehen und ist immer noch in diesem Fastenmodus.
Klingt ein bisschen wie FDH. Also frisst die Hälfte oder ist es noch weniger?
Es ist noch weniger und natürlich darf man sich das jetzt nicht als üppige Mahlzeiten vorstellen. Aber sagen wir so, es gibt doch viele Menschen, für die ist das eine große Hilfe. Es gibt auch manche, die bevorzugen die reine Askese und sagen, nee, also ich, oder am besten gar nichts, ne? Also null Fasten bevorzugen. Aber für die meisten Menschen ist es doch eine Handreichung, wenn man vielleicht doch ein bisschen leckeres Süppchen oder eine kleine Mahlzeit Reis mit ein bisschen Gemüse zu sich nehmen kann. Aber es ist wirklich eine kleine Mahlzeit.
Also sich nicht so viel erwarten. Aber würden Sie sagen, ist auch der Vorteil im Vergleich eben zum Heilfasten des Scheinfastens, dass man doch ein wenig dann essen darf?
Also für mich ist der entscheidende Vorteil persönlich auch, dass man damit doch ein bisschen besser im Alltag fasten kann. Also dass man wunderbar heilfasten kann, klassisch, wenn man in einer Klinik oder in einem wunderbaren Hotel oder einem Resort ist, keine Frage. Ne? Also da funktioniert das auch sehr gut. Aber ich selber und viele Menschen machen ja doch die Erfahrung, naja, wenn man jetzt fastet, dann soll man aber auch morgens noch zur Arbeit und abends für die Kinder noch kochen und so alles, dann wird es doch ein bisschen mühsam. Und das Scheinfasten funktioniert da, wir haben es jetzt auch im Krankenhaus seit 5 Jahren eingeführt, doch ein bisschen leichter.
Kann das jeder machen oder gibt es da auch Einschränkungen, ganz ähnlich wie beim Heilfasten?
Also es gibt auch Einschränkungen wie beim Heilfasten, aber sie sind eben nicht so ganz so strikt. Also was bei beiden Formen gilt, also es sollte niemand fasten, der schon massives Untergewicht hat. Schwangere, stillende Kinder, Jugendliche sollten nicht fasten und auch Das geht auch beim Scheinfasten genauso wie auch Menschen, die schon mal so eine Essstörung hatten, ne? Magersucht zum Beispiel, die sollten das auch nicht machen. Aber ansonsten ist man beim Scheinfasten so, was die Notwendigkeit einer ärztlichen Betreuung oder Überwachung anbelangt, ist man da natürlich schon freier, weil letztlich, ja, das kann ja auch mal so im Leben passieren, dass man ein paar Tage weniger isst. Also da kann man dann schon ein bisschen lockerer sein.
Was halten Sie davon, wenn sich einige vornehmen, in der Fastenzeit quasi nach Fastnacht bis Ostern ja ein bisschen kürzer zu treten, sei es auf Alkohol oder auf Süßigkeiten zu verzichten?
Ach, das ist natürlich ganz, ganz hervorragend. Ich meine, klar, die Fastnacht ist ein großer Spaß und es ist auch eine Tradition. Aber natürlich, wenn man unsere Organe befragen würden, würden die schon sagen, naja, so ganz gesund ist das alles nicht. Ne? Und danach dann wirklich zum Ausgleich ein Fasten zu machen, idealerweise eben nicht nur auf Alkohol verzichten, sondern auch von der Ernährung das mal zu machen mit einem Heilfasten oder einem Scheinfasten, ist eine sehr gute Idee.
Dann lassen Sie uns doch noch mal gucken auf das Scheinfasten. Welche Lebensmittel sind beim Scheinfasten erlaubt, welche nicht oder welche eignen sich auch gut?
Ja, also im Prinzip sind fast alle Lebensmittel, die da erlaubt sind, vegan. Ne, das ist, man kann eine ganz kleine Ausnahme vielleicht bei Joghurt machen, aber im Prinzip ist es pflanzlich. Also vegan, muss jetzt auch keiner einen Schreck kriegen, es ist ja jetzt nicht, als wäre das ein bisschen radikal findet, es geht ja jetzt nur ein paar Tage. Ne? Aber bei dem Scheinfasten soll es vegan sein und natürlich sollten keine Süßigkeiten und keine sehr gezuckerten Speisen da auf dem Speiseplan stehen. Und damit ist es eigentlich schon fast alles gesagt.
Also viel Gemüse, Obst auch?
Bei Obst ist es so, dass man kann Obst essen, aber es sollten die ganz süßen Obstsorten, auf die sollte verzichtet werden. Also da spreche ich von Trauben, na, beispielsweise. Oder bei den Beeren sollten es jetzt auch nicht die ganz süßen sein, sondern eher ein bisschen die säuerlichen, die dunklen, die schwarzen. Und bei den Bananen, da sollten jetzt nicht die ganz reifen Bananen gegessen werden.
In Ihrem Buch Scheinfasten, mein Masterplan, gibt es auch viele Rezepte. Haben Sie ein Beispiel für uns, dass wir uns das besser vorstellen könnten, wie zum Beispiel so ein Gericht aussehen könnte?
Ja, also das kann zum Beispiel eine kleine Portion eines Risottos sein oder eines Linsengerichtes. Oder das kann einfach auch ein bisschen Porridge, also ein Haferbrei zum Frühstück mit etwas Beeren sein. Also das sind durchaus Dinge, die man auch sonst in Rezeptbüchern findet ohne Fasten. Ne? Mhm. Und der Clou ist aber eben halt, es ist pflanzlich, zuckerarm und natürlich von der Kalorienmenge deutlich begrenzt.
Aber klingt so, als hätte man eben eine Mahlzeit, die einem auch schmeckt. Ne? Gerade wenn man jetzt ans Heilfasten denkt und denkt, man darf nur Brühe oder verdünnte Brühe oder Saft trinken, ist das dann schon was anderes.
Genau, man hat schon kulinarisch auch was davon. Und jetzt ist natürlich, kann ja jemand sagen, naja, aber wenn ich da nicht viel davon essen darf, dann ist das doch alles kein Spaß. Da ist aber auch noch der Clou eigentlich bei dem Scheinfasten ist, wenn man das klug portioniert und auch bereitet, dann geht das sehr gut durch. Man hat beim Fasten und beim Scheinfasten an sich auch nicht so viel Hunger. Mhm. Und auf der anderen Seite lernt man seinem Körper, bringt seinem Körper auch wieder bei, ein bisschen achtsam und von der Menge her in Maßen zu essen. Das fällt uns ja allen schwer. Ne? Man hat auch Heißhunger und zack und schlingt das rein. Also bei dem Scheinfasten hat man auch nochmal so den Vorteil, dass man das Gute, das langsame Essen und Kauen wieder lernt.
Gerade wenn es stressig ist oder so, kennt es jeder von uns, dass er dann vielleicht ein bisschen mehr isst oder nicht drauf achtet, was er alles isst.
Ne? Ja, das ist ein Hauptproblem. Ne? Also wir wissen heute, es kommt nicht nur bei der Ernährungsmedizin, es kommt nicht nur drauf an, was auf dem Teller ist, sondern wie wir das essen. Und in der Regel essen wir halt alle zu schnell und dadurch essen wir sehr viel, bevor die Sättigung eintritt. Ja, weil die Sättigung braucht einfach Zeit. Ja. Und das lernt man wieder beim Scheinfasten.
Für viele gehört der Kaffee aber zum Beispiel zum Start in den Tag dazu oder auch am Nachmittag, wenn man in so ein Tief kommt. Darf ich beim Scheinfasten auch Kaffee trinken oder ist der tabu?
Kaffee ist erlaubt. Das ist auch eine Novität, ne? Gegenüber den klassischen Heilfastenformen, wo man eigentlich auf alles verzichten soll. Natürlich beim Scheinfasten aber auch auf Alkohol verzichten, das ist beim Heilfasten auch. Aber der Kaffee ist tatsächlich beim Scheinfasten erlaubt und da gibt es auch einen guten Grund dafür, weil Kaffee tatsächlich ein Teil dieser günstigen, dieser gesunden Fastenmechanismen, die Zellreinigung, die Autophagie zum Beispiel, weil ja Kaffee das unterstützt. Und insofern gibt es auch gar kein Argument, warum man da auf Kaffee verzichten sollte.
Spielt es aber auch eine Rolle beim Scheinfasten, wann wir essen?
Weniger. Also beim Scheinfasten, es ist kein Intervallfasten. Mhm. Also beim Intervallfasten ist ja, der Wirkeffekt kommt dadurch zustande, dass wir eine verlängerte Nachtpause, ein Nachtfasten unserem Körper geben. Und beim Scheinfasten, wie auch beim Heilfasten, bringen wir den Körper komplett über mehrere Tage in einen Fastenmodus. Und wann man da diese kleinen Mahlzeiten zu sich nimmt, das spielt keine Rolle.
Trotz alledem, wie viel Hunger werde ich spüren und ja, wie hält man dann auch durch, wenn das Hungergefühl zu groß wird?
Also es ist so, es gibt natürlich Hunger. Ne? Das ist, oft liest man ja auch, ja, beim Fasten hat man keinen Hunger und so. Das stimmt auch, aber nicht ganz für die ersten ein, zwei Tage. Mhm. In diesem Übergang, wo der Körper erstmal in diesen Fastenmodus schaltet, er lebt ja dann von den eigenen Fettreserven. Und wenn das gut umgeschaltet ist, dann hat man wirklich keinen Hunger oder kaum mehr Hunger. Aber die ersten ein, zwei Tage ist es auch schon so ein bisschen Augen zu und durch, muss man da machen. Aber ich finde diese Information ganz wichtig, dass es nicht so ist, dass der Hunger während mehrerer Fastentage dann immer größer wird. Nein, der wird geringer. Also insofern glaube ich auch, dass dieses Augen zu und durch, da kann ich Hoffnung machen und kann sagen, also ist vielleicht am zweiten Tag ungemütlich, aber es wird besser.
Wie viele Tage insgesamt dauert dann so ein Scheinfasten oder sollte man das machen?
Also das Scheinfasten ist so, aus der Wissenschaft kommend hat man das zunächst mal auf 5 Tage definiert. Das ist sozusagen eine Mindestdauer, weil man einfach weiß, wenn man 5 Tage gefastet hat, dann haben sich viele dieser übersteuerten, dieser Stoffwechselsysteme von Blutzucker bis Cholesterin und Blutzucker, die haben sich dann erholt. Man kann aber auch 7 Tage fasten, wie beim Heilfasten auch. Aber es gibt vielleicht einen Punkt, da will ich gerne nochmal drauf hinweisen. Eigentlich hat so die Forschung herausgefunden, es wäre toll, wenn wir in jedem Jahr 15 bis 20 Tage fasten würden.
Ui.
Ja, das klingt erstmal viel. Ne? Aber da das Scheinfasten nicht so schwierig ist, kann man es eben auch angenehm häufig wiederholen. Und da sind diese 5 Tage gar nicht schlecht, dass man sagt, ja, 3x5 Tage, sagen wir mal. Ja, einmal jetzt in der Fastenzeit nach dem Fasching, dann nochmal im Sommer und dann vielleicht nochmal vor Weihnachten, bevor es wieder losgeht.
Bevor es losgeht mit Schlemmen.
Genau.
Beim Fasten klagen viele ja die ersten Tage über Kopfschmerzen. Wie ist das beim Scheinfasten?
Beim Scheinfasten ist das glücklicherweise nicht ganz so häufig und ausgeprägt. Das liegt vor allem daran, dass auch Kaffee erlaubt ist. Also ein großer Teil dieser Kopfschmerzen am Anfang des Fastens sind Kaffeeentzugssymptome. Kaffee ist halt einfach schon auch ein Suchtmittel, aber an sich ein gesundes Suchtmittel. Und das kann man also umgehen, indem man Kaffee während des Scheinfastens weitertrinkt. Ne? Oder wer sagt, ich möchte es trotzdem ohne Kaffee machen, den empfehle ich, das schon ein paar Tage vor dem Fasten, vor dem Scheinfasten abzusetzen. Dann hat er zwar auch Kopfschmerzen, aber nicht während des Fastens. Ne? So, und ein bisschen kann es während des Scheinfastens trotzdem noch zu Kopfschmerzen oder auch Rückenschmerzen kommen, aber deutlich, deutlich seltener als beim Heilfasten.
Viele klagen ja auch beim Fasten drüber, dass sie schlechter schlafen. Wie sieht es da aus und wie kommt das auch? Ist das beim Scheinfasten auch ein Thema?
Ja, das ist beim Scheinfasten auch ein Thema. Es ist jetzt die Frage, was heißt schlechter schlafen? Also man wacht etwas, die meisten Menschen wachen etwas häufiger auf beim Fasten, beim Scheinfasten wie beim Heilfasten. Aber das haben wir in Forschungen auch herausgearbeitet. Man braucht auch nicht so viel lange Schlafdauer wie üblicherweise. Man braucht am Tag vielleicht, also tagsüber noch mal eine kleine Erholungsphase, eine Ruhephase, wo man sich ein bisschen aufs Sofa legt. Aber man muss sich nicht beunruhigen, wenn man öfters aufwacht während des Fastens.
Womit hängt es zusammen, dass unser Körper einfach weniger mit Verdauung zu tun hat? Oder?
Ja, genau. Also ich meine, am Ende ist das auch beim, das wissen auch Menschen, wenn die sehr lange Heilfasten, der Körper fährt ja runter seine Systeme. Mhm. Ne? Der Blutdruck sinkt, der Puls wird langsamer. Man friert auch ein bisschen, weil wenn weniger Energie da ist, wird sozusagen die Heizung runtergestellt. Ne? Das macht auch der Körper. Und all das heißt quasi, der Körper, die Zellen gehen in einen leichten Schongang. vielleicht in so einen leichten, ja, Winterschlaf ist vielleicht übertrieben, aber so machen sie ja die Tiere. Und dadurch braucht er auch, also fühlt man sich am Ende dann fitter, vitaler und braucht auch gar nicht mehr so viel Erholung, wie wenn man, das kennt man ja, wenn man eine ganz üppige Mahlzeit isst, dann wird man ja eigentlich sehr müde. Ne?
Ja.
Und das fällt alles weg beim Fasten.
Viele wollen ja auch durch das Fasten abnehmen, gerade auch mit dem Heilfasten oder durch den Verzicht. Ja. Wie ist das beim Scheinfasten? Ist das auch ein positiver Nebeneffekt, dass ich nach 5 Tagen ein bisschen weniger auf die Waage bringe?
Das ist auf jeden Fall ein positiver Nebeneffekt. Also mir ist es immer wichtig, dass ich sage, es ist jetzt nicht das Hauptthema beim Fasten. Es ist eine angenehme Nebenwirkung. Das Hauptthema beim Fasten ist schon, auf die Gesundheit hinzuwirken, Alterserkrankungen für die Zukunft zu vermeiden. Aber natürlich, man nimmt bei 5 Tage Scheinfasten auch 3 Kilo ab. Da ist auch Wasser dabei, das ist immer ganz wichtig zu sagen. Aber für die meisten ist das dann eine sehr erfreuliche Nebenwirkung.
Absolut. Sie haben schon gesagt, Fasten hat auch was Positives mit Blick auf unsere Gesundheit. Heilfasten und Intervallfasten ist eine gute Methode, mit Nichtessen zu heilen, sagen Sie. Was kann das Scheinfasten bewirken und was bringt es unserem Körper?
Ja, Scheinfasten und Heilfasten bewirken letztlich das Gleiche. Das sind eigentlich 2 große Wirkungen. Das eine ist, wenn der Körper, wenn die Körperzellen nicht so maßlos beschäftigt sind mit der Verdauung, dann fangen sie an, aufzuräumen. Also dann beginnen sie sich zu reinigen, das nennen wir die Autophagie. Es werden auch mehr junge Zellen nachgebildet, also es ist mehr Zeit, mehr Muße da, um Dinge zu tun, die Zelle sonst nicht kann, weil sie dauernd mit der Energieverdauung beschäftigt ist. Das ist der eine Effekt. Und das andere, ich hatte es schon mal kurz angesprochen, dass wir heute durch unsere Esserei und zu viel und dauernd und zu viel Süßes und Fettiges, ist der Körper einfach überfordert. Also die meisten chronischen Erkrankungen vom Bluthochdruck wie Diabetes Typ 2, viele Entzündungen, die kommen einfach davon, weil wir zu viel und dauernd essen. Und diese Systeme entspannen und regenerieren sich dann, wenn wir fasten. Der Blutdruck sinkt, der Blutzucker wird wieder normal. Und selbst wenn jetzt jemand sagt, aber ich habe das alles nicht, wir wissen, dass man damit aber auch das Risiko, solche Erkrankungen dann später im Leben zu bekommen, reduziert.
Also es lohnt sich und klingt so ein bisschen ja passend zur Jahreszeit wie ein Frühjahrsputz für unseren Körper und unsere Zellen.
Absolut, sehr gutes Bild, was man da verwenden kann.
Sie haben uns schon ein bisschen über die heilende Kraft des Fastens erzählt. Vieles spricht sogar dafür, dass man mit dem Fasten das Leben verlängern kann. Was für wissenschaftliche Belege gibt es dafür?
Ja, das ist extrem spannend. Also es ist eine, sagen wir, in der Laborwissenschaft ist das schon vor fast 100 Jahren zum ersten Mal aufgefallen, wenn man also Labortiere fasten lässt. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, hungern lässt, also das Fasten macht man ja eigentlich bewusst, ne? Also, aber wenn man den Tieren da immer mal wieder kein Essen gibt, dann leben die alle länger. Und das durchzieht, das ist ein Gesetz der Biologie. Das geht von Hefezellen, Mäusen, Affen und so. Also wann immer irgendwelche Spezies fasten in gewissen Zeiten, dann leben sie länger und sie kriegen weniger Alterserkrankungen. Also weniger Arthrose, weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle, weniger Demenz. Und das war auch der Punkt, wo dann das Fasten auf einmal die Wissenschaftler weltweit so fasziniert hat.
Aber das wirkt sich nicht nur positiv auf unseren Stoffwechsel und Körper aus, sondern auch auf unsere Psyche und unsere Sinne. Inwiefern?
Ich glaube, ganz wichtig ist nochmal, wenn man so diese 5 Tage betrachtet, am ersten Tag sind alle meistens so sehr gut drauf und auch ein bisschen euphorisch. Ich faste jetzt und dann erzählt man das alles. Und am zweiten Tag ist die Stimmung mitunter nicht so gut. Da ist diese Umstellungsphase. Ne? Also da Augen zu und durch. Ja, und dann kommt für die meisten Menschen doch eine deutliche Stimmungsanhebung, eine Verbesserung. Manche sind sogar ganz euphorisch. Und ich glaube, es liegt einfach daran, also das ist ja auch eine wahnsinnig spannende Erfahrung, dass man merkt, man braucht gar nichts und das funktioniert alles. Man hat auf einmal mehr Zeit. Man denkt, das ist ja irgendwie alles ganz ungewöhnlich und das addiert sich dann auf zu so einer doch sehr guten Stimmung im Fasten, die fast alle Menschen erleben.
Also ist man fitter oder wacher dann auch, obwohl man weniger isst und gegessen hat?
Genau, man ist fitter, man ist auch ein bisschen sensibler. Zum Beispiel Menschen, die Musik machen oder die malen, die sagen immer wieder, dass man beim Fasten da wirklich so einen kreativen Schub hat. Bei einer Sache muss man auf der anderen Seite ein bisschen aufpassen. Dadurch, dass man sensibler ist, verträgt man Stress nicht ganz so gut. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht raten, dass jemand 5 Fastentage einplant, wenn er jetzt wirklich eine ganz berufliche, stressige Phase vor sich hat oder vielleicht irgendeine Familienfeier, wo alle extrem aufgeregt sind, weil man sich seit Jahren nicht mehr getroffen hat. Da will man ja auch dann eigentlich gut essen. Ne? Also es sollte nicht zu stressig sein.
Ja, man merkt das ja auch. Wenn man Stress hat, vergisst man manchmal auch das Essen und merkt dann, ui, irgendwie fehlt die Energie oder die Power. Dann,
ja, ne? Genau. Also Stress hat nochmal so seine eigenen Gesetzesmäßigkeiten.
Wie wirkt sich aber das Scheinfasten auch auf unseren Geschmack aus? Verändert sich da auch was?
Ja, das ist sehr spannend. Da wurde gerade letzte Woche noch eine brandaktuelle wissenschaftliche Studie dazu veröffentlicht aus den USA. Von dieser Arbeitsgruppe von Walter Longo, der ja auch das Scheinfasten maßgeblich geprägt hat. Und tatsächlich hat man da herausgefunden, dass die Geschmacksstärke, also die Geschmackssensibilität hat sich, die Leute hatten insgesamt dreimal da 5 Tage scheingefastet übers Jahr, hat sich um 30% erhöht. Also das finde ich jetzt ja auch eigentlich eine spannende Nachricht. Ne? Das ja viele Menschen denken, ist ja Askese und Verzicht. Auf der anderen Seite ist der Genuss beim Essen nach dem Scheinfasten besser und höher.
Also es schmeckt danach besser. Und was ich so faszinierend fand oder auch wirklich ein positiver Nebeneffekt, offenbar schmeckt fettiges, salziges, süßes, all das, was uns Probleme macht oder von dem wir häufig zu viel essen, schmeckt hinterher nicht mehr so gut wie davor. Was
ja
super ist.
Genau, das ist ja, dass wir, wenn wir da nicht drauf achten, viel salziges, fettiges, süßes Essen ist ja eine Art Abstumpfung letztlich. Mhm. Ne? So, und jetzt wird das System neu gestartet, Reset, sage ich mal so. Und das ist zum Beispiel auch, was wir im Krankenhaus, in der Klinik immer so wunderbar beobachten können. Wenn da zum Beispiel high gefastet wird, 5 oder 7 Tage, und dann kriegen die Leute als erstes so einen Apfelschnitz, dann sagen die, oh, das war der beste Apfel, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Also das ist dann wieder sensibel. Ne?
Und man kann die Tüte Chips eher links liegen lassen.
Genau, wenn man da eine salzige Salami-Pizza anbieten würde, das würde dann, also das versuchen ja auch manche. Also die bereuen das dann immer, weil sie sagen, um Gottes Willen, das schmeckt ja gar nicht und ich vertrage es auch gar nicht mehr. Ne?
Sie haben schon gesagt, Fasten gibt es seit vielen Jahrhunderten in vielen Kulturen. Wie entstand eigentlich das Fasten?
Ja gut, das eine ist natürlich, es ist ja eine biologische Notwendigkeit, weil früher gab es nicht immer was zu essen. Ne? Und bei den Tieren ja auch, also der Winterschlaf und so weiter. Also das war schon immer eine lebensnotwendig, dass man nicht gleich gestorben ist, wenn es mal ein paar Tage nichts zu essen gab. Und biologisch ist es auch klar, dass es nicht gut gewesen wäre, wenn jetzt, sagen wir mal, kein Jagderfolg war und eine Missernte und dann hätte man sich immer mehr apathisch in die Höhle gelegt. Ja, dann wären die Chancen auch nicht besser geworden, was zu finden. Also, dass der Körper dann aktiviert wird, ist ganz klar. Und die Mediziner haben das früh beobachtet, aber in den Religionen, glaube ich, war auch nochmal der Punkt, dass diese mentale Wirkung vom Fasten, ne? Ich hatte es schon angesprochen, diese Stimmungsverbesserung, dieses Gefühl, kreativer zu sein, ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich die Religionsgründer bewegt hat oder angesprochen. Die haben ja alle gefastet, ne? Jesus und Moses und Mohammed sind alle mal in die Wüste und haben da irgendwie lange gefastet. Das kann ja irgendwie kein Zufall sein. Ne?
Sie sind klassischer Mediziner und auch Naturheilmediziner. Ihr Wissen aus Ihrer jahrelangen Erfahrung haben Sie in Ihrem Buch Ernährung, meine Quintessenz, zusammengefasst. Wie kann man durch Essen heilen?
Ja, man kann sehr wirksam durch Essen heilen. Also umgekehrt ist es einfach so, dass die meisten chronischen Erkrankungen, unter denen die Menschen heute leiden, unter denen wir leiden, die sind mit ernährungsbedingt. Also Bluthochdruck, Arthrose, Diabetes, Typ 2, Übergewicht sowieso, aber auch entzündliche Erkrankungen, einige Krebsformen. Also das ist wissenschaftlich ganz gut belegt. Das heißt, auf der anderen Seite können wir diese Erkrankungen mit Ernährung positiv beeinflussen, im besten Falle heilen.
Was ist das Problem mit unserer heutigen Ernährung?
Ja, letztlich ist das Problem, dass unser ganzer Körper, also unsere Gene, unsere Moleküle, das ist alles so, sagen wir mal, entwickelt worden vor Hunderttausenden, zwei Millionen Jahren. Und das passt sich, die Gene und verändern sich nur über wieder Hunderttausende von Jahren. Und jetzt haben wir aber durch unsere wunderbare industrielle Entwicklung, das ist ja auch ganz schön, dass wir keinen Hunger mehr haben und überall Spätis und Supermärkte haben, aber für unseren Körper ist das eine ganz ungünstige Entwicklung, die da die letzten 200-300 Jahre stattgefunden hat. Also die Software und Hardware, die wir haben, die passt nicht mehr zu dem, wie wir leben.
Also wir essen zu ungesund. Und klar, uns ist allen bewusst mehr oder weniger, dass Essen klar Medizin sein kann, aber eben auch Gift sein kann. Aber das Problem ist ja häufig im Alltag, dass das Ungesunde schnell greifbar ist, unproblematisch. Gerade wenn man Stress oder wenig Zeit hat, ist es schwierig, gesund zu essen. Ja. Wie kann das gelingen, gesund zu essen, wenn es knapp wird mit der Zeit?
Also sicherlich ein großes Problem ist, dass wir fast alle nicht mehr kochen. Ne? Also das heißt, dann greift man auf industriell hergestellte Produkte zurück. Die sind, jetzt nicht alle, aber die sind schon in der Summe eher ungesund. Ne? Oder auch Fast Food und Junk Food und das Ganze. Ich glaube, die Kunst besteht jetzt darin, wir können das ja nicht zurückdrehen. Es wird nicht mehr so sein, dass in der Familie morgens 3 Stunden gekocht wird und dann versammeln sich alle am Tisch. Wir müssen jetzt mit diesen industriell hergestellten Produkten die so auswählen, dass wir die gesunden überwiegend bevorzugt. Man kann schon mal über die Stränge schlagen, gar keine Frage. Aber nicht, dass man eben jeden Tag den Mist isst. Ne?
Und wie kann das funktionieren? Haben Sie ein Beispiel, gerade wenn man unterwegs ist? Oder wie machen Sie das auch, wenn Sie wenig Zeit haben?
Also ich bin ein ganz großer Freund der Lunchboxen. Also einfach das Essen mitnehmen von zu Hause. Das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste, was man zu Hause kauft. Hat man selber gekauft, das kann man kontrollieren. Das fängt bei einem guten Vollkornbrot an oder eben dann auch noch ein bisschen, was weiß ich, Gurke oder Tomate oder ein bisschen Möhren dazu oder Äpfel. Und so. Also, dass man da einfach selber sich eine Box oder einen Henkelmann, wie man früher gesagt hat, wenn jemand noch was Suppiges oder was hat. Das ist, glaube ich, das Beste. Für die Snacks, für den kleinen Hunger zwischendurch ist für mich so die Hauptempfehlung, immer eine Tüte Nüsse zur Hand zu haben. Also ein Apfel und eine Tüte Nüsse, das sind die beiden Überlebenshelfer, um nicht gleich zum Franzbrötchen oder zur Tüte Chips zu greifen.
Also Apfel und Nüsse haben Sie immer dabei?
Ja, oder häufig? Immer. In jeder Tasche, in jedem Rucksack, in der Schublade im Büro ist immer bei mir da.
Aber wenn Sie sagen, wir kochen nicht mehr oder wir kochen zu wenig, haben wir ein Stück weit da auch den Bezug zum Essen verloren?
Naja, klar. Das Kochen ist natürlich ganz entscheidend. Man nimmt viel mehr mit. Ne? Man schmeckt und riecht natürlich. Wenn man eine Zwiebel schneidet und dann in Olivenöl anbrät und ein paar Gewürze reinmacht, so, das fördert auch den gesamten Verdauungsvorgang auf diese Weise schon. Ne? Dann das Gehirn bereitet das dann schon alles vor. Also wenn man jetzt einfach so ins Regal greift und sich so ein vorgefertigtes Produkt reinzieht, entgeht wirklich sehr viel an Gesundheit dem Körper. Ne? Aber wie gesagt, ich weiß schon auch, wir werden jetzt nicht mehr alle stundenlang am Kochtopf stehen. Aber meine Empfehlung ist zum Beispiel wirklich auch vorzukochen, auch tief zu kühlen, also portionieren. Also wirklich da denkt man am Anfang viel Mühe, aber das lohnt sich. Ne?
Absolut, wenn man ein bisschen mehr kocht, hat man dann noch den anderen Tag eben auch was.
Ne? Genau.
Gibt es aber noch Nahrungsmittel, von denen Sie sagen, zu denen können wir immer ohne Reue greifen, neben dem Apfel und den Nüssen?
Ja, also das sind eigentlich 3 große Gruppen, die man immer im Blick haben muss. Also das Vollkorngetreide ist gesund. Das ist jetzt egal, ob das Vollkornpasta oder Vollkornbrot oder Vollkornreis ist. Das empfehle ich immer sehr gerne, weil das ist so ein bisschen hat einen schlechten Ruf die letzten Jahre bekommen. Also alle Leute sagen Low Carb, also keine Kohlenhydrate. Das ist Quatsch. Von der Forschung her weiß man wirklich, Vollkorngetreide ist sehr gesund. Dann sind es die Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, Kichererbsen. Die sind extrem gesund und die geben pflanzliches Protein. Und dann kommt natürlich Gemüse in jeder Form. Und da ist es eigentlich der Punkt, dass das billigere Gemüse das gesündeste ist. Mhm. Also alles, was wir zum Beispiel von Kohlgemüsen haben, von Rosenkohl bis Blumenkohl und von Spitzkohl und Brokkoli und das ganze Wurzelgemüse, also von Möhren und Pastinaken und Petersilienwurz und Sellerie und so, das sind die Top-Gemüse. Gemüse. Und ich sage das auch deswegen, weil die sind nicht so teuer wie das manchmal das andere Gemüse.
Gemüse ist aktuell ja sehr teuer. Bei Kohl, Rosenkohl oder auch Kohlrabi werden vielleicht viele die Nase rümpfen und sagen, das esse ich nicht gerne, hat man vielleicht auch nicht die besten Geschmackserinnerungen aus der Kindheit, aber...
Genau, es gibt köstliche Gerichte damit. Ne? Und man muss es auch wieder ein bisschen lernen. Manche sagen zum Beispiel auch bei Hülsenfrüchten oder bei Kohl, ach, da kriege ich Blähungen. Das stimmt, aber die Blähungen werden weniger, wenn man das regelmäßig isst, weil das die Darmbakterien sich dann drauf einstellen.
Wenn wir nochmal bei den Kohlenhydraten bleiben, Sie sagen ja schon, die letzten Jahre war, gerade wenn man abnehmen wollte, häufig die Devise auf Kohlenhydrate zu verzichten, Low Carb, also nicht ganz drauf zu verzichten, sondern unterscheiden, welche Kohlenhydrate man isst.
Genau. Das war sozusagen, der Ausgangspunkt war, dass natürlich ist Zucker und sind süße Teilchen und Weißmehl, Semmeln und Brötchen, das ist alles nicht gesund, braucht man nicht drüber reden. Und dadurch wurde dann so ein Verunglimpfung, ein Bashing, wie man heute sagt, der gesamten Kohlenhydratgruppe ist dann passiert. Das muss man differenzieren. Deswegen ist ein Sauerteig, Vollkornbrot, ist ein extrem gesundes Nahrungsmittel. Ja klar, und ein gezuckertes, süßes Teilchen vom Bäckerstand ist sehr ungesund. Aber man muss jetzt nicht Kohlenhydrate verbannen. Bei den Süßigkeiten ist es selbst auch so, dass Schokolade zum Beispiel in kleinen Mengen ist nicht so ungesund. Na, da ist dann wieder durch den Kakao sind da gesunde Polyphenole drin. Also man muss da ein bisschen differenzierter hingucken.
Also kleine Sünden sind auch erlaubt, oder?
Ja, immer, genau.
Also keinen Stress machen, oder?
Genau, aber die Definition von Sünde in dem Fall ist halt auch, dass man sie nicht immer und nicht mehrmals täglich macht.
Wenn wir bei diesen guten Kohlenhydraten und dem Kohlgemüse, überhaupt dem Gemüse bleiben, warum sind gerade diese Nahrungsmittel gesünder als andere?
Ja, im Prinzip ist es so, dass diese Nahrungsmittel, die ja auch besonders stark duften oder, also, ja, es riecht eben auch stark, wenn man ein Kohlgemüse zubereitet, ne? Oder es kann auch pikant schmecken. Da sind dann beispielsweise Senföle drin, Glucosinolate. All diese kräftigen Gemüsesorten, das ist wie beim Obst übrigens auch, die sind sehr gesund. Eine Gurke zum Beispiel, naja, da ist jetzt nicht so viel Dolles drin. Ne? Da ist überwiegend Wasser drin und da sind sehr wenig dieser gesunden Pflanzenstoffe drin. Je pikanter und geschmacklich stärker es wird, desto mehr sekundäre Pflanzenschutzstoffe sind drin. Die Pflanze schützt sich selber damit, und damit sie nicht von Insekten angeknabbert wird. Und diesen Schutz nehmen wir dann mit auf.
Wie wirkt sich das auf unseren Körper aus?
Also es hat vielfältige Wirkungen. Also zum Beispiel für die Blutgefäße ist es schützend. Der Blutdruck sinkt, der Blutzuckerspiegel kann sich normalisieren. Für das Darmmikrobiom ist es sehr günstig. Für das Immunsystem, man weiß also auch, dass die Immunabwehr, auch die Krebszellabwehr besser funktionieren, wenn man viele dieser sekundären Pflanzenstoffe isst.
Wie schnell zeigen sich auch positive Effekte, wenn wir gesünder uns ernähren?
Ja, also das muss man so staffeln, ne? Also zum Beispiel auf das Darmmikrobiom, was dann mit dem Immunsystem zusammenhängt, da sieht man schon nach mehreren Tagen eine Wirkung. Wenn man jetzt natürlich Erkrankungen hat, die mit viel Übergewicht zusammenhängen, das dauert dann schon ein paar Monate, bevor da alles umgestellt wird. Oder wenn man sein Darmkrebsrisiko senken möchte, dann kann es auch, sagen wir mal, wie beim Rauchen auch, da kann es dann schon auch 1, 2, 3 Jahre dauern, bevor man den Schutz hat, ne? Aber die ersten Wirkungen hat man wirklich auch schon am 2., 3. Tag.
Also es lohnt sich aber auf alle Fälle, sich da durchzubeißen.
Genau.
Viele setzen auch auf Proteinshakes. Warum sollte man damit vorsichtig sein?
Ja, das ist ein Trend, den ich wirklich so ein bisschen mit Sorgenfalten so beobachte. Zusammengefasst kann man so sagen, wir brauchen Protein und zu wenig Protein ist nicht gut. Wir brauchen Protein für die gesamte Körpermaschine, für die Muskeln. Aber zu viel Protein fördert im Körper die Alterung, die Zellalterung und damit eben auch das Risiko, einige chronische Erkrankungen zu bekommen. Und das ist irgendwie untergegangen in diesem Protein-Hype. Der Protein-Hype, ich denke, der ist ein bisschen auch dadurch zustande gekommen, dass man auch bei dieser ganzen Altersforschung, Longevity, das klar war, ja, die Menschen bauen Muskeln ab im Alter. Und da ist es doch sicherlich eine gute Idee, viel Protein zu sich zu nehmen, wie die Bodybuilder auch oder die Leistungssportler. Und dabei wurde aber vergessen, dass 90% des Effektes, der Notwendigkeit für den Muskelaufbau ist und bleibt das Muskeltraining. Das Protein ist da wirklich nur der ganz, ganz kleine Partner. Und man darf aber auch nicht zu viel Protein zu sich nehmen, weil das kurbelt eben Entzündungen an im Körper. Ich würde nur eine Ausnahme machen. Es gibt ein Protein, das ist das Kreatin. Das ist so das Einzige, wo ich denke, ja, das kann man gelegentlich als Nahrungsergänzung tatsächlich zu sich nehmen.
Und man begegnet diesen Proteinshakes oder Riegeln ja überall im Supermarkt und kann beobachten, wie Leute sie eben auch konsumieren. Was würden Sie sagen, was ist eine gute Quelle für Protein und wie viel ist ja die richtige Dosis?
Ich empfehle eigentlich, sobald auf einem Riegel, auf einem Schokoriegel oder auf irgendeiner Verpackung draufsteht mit der Extraportion Protein, würde ich es zurückstellen ins Regal. Man kann eigentlich da die ungesündesten Nahrungsmittel werden heute mit extra Protein versehen, weil dann denken die Leute, fallen drauf ein und denken, dass jetzt auf einmal der Schokoriegel gesund wird, was natürlich Quatsch ist, ne? Gute Proteinquellen sind Vollkorngetreide, also da bin ich wieder bei Vollkornbrot, Vollkornnudeln. Alle Hülsenfrüchte sind fantastisch. Da zählt auch Soja dazu. Ich weiß, dass nicht alle da so Tofu und so mögen, aber es ist eine hervorragende Proteinquelle. Und ich finde, wenn man da mal ein bisschen anfängt zu kochen, dann merkt man, dass man das ziemlich lecker machen kann. Dann Milchprodukte natürlich. Da würde ich aber vor allem die fermentierten Milchprodukte, also die bakteriell modifizierten Milchprodukte empfehlen. Joghurt, Kefir, Skyr, ein bisschen Quark kann auch dabei sein. Bei Käse halt ist es immer so, Käse hat auch Protein, aber da auch viel gesättigte Fette. Deswegen sollte man da mengenmäßig jetzt auch nicht ganz dolle zuschlagen. Was ist mit Fleisch? Klar, Fleisch hat wertvolles Protein, aber bei Fleisch kippt halt die gesundheitliche Bewertung relativ schnell auch ins Negative wegen der anderen Sachen, die da drin sind. Also ein Sonntagsbraten ist sicherlich nichts dagegen zu sagen. Aber man sollte Fleisch jetzt nicht als primäre Proteinquelle sehen.
Also da auch wieder, wenn ich Sie richtig verstehe, auf die eher unverarbeiteten Produkte achten.
Genau, genau. Also diese ganzen Proteinpulver und die da sind, das brauchen wir nicht. Ne? Also klar, wenn jetzt jemand eine Olympiamedaille gewinnen will, dann sehe ich das ein. Ne? Dann macht man das auch mal in einer Lebensphase. Oder wenn ich einen Menschen nach einer sehr schweren Operation habe, der wochenlang auf der Intensivstation lag, auch, klar, da ist eine, aber für uns, also wir Menschen, die wir so sagen, im normalen Bereich unterwegs sind, wir brauchen gar keine speziellen Proteinpulver, wir sollten einfach Proteine mit der Nahrung zu uns nehmen.
Kann Essen eigentlich auch, wir haben den Stress schon ein paar Mal angesprochen und auch den Zeitmangel, unter denen viele leiden, zwischen Beruf und Familie den Spagat hinzubekommen. Kann Essen auch gegen Stress helfen?
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass man herausbekommen hat, dass diese ultra hochverarbeiteten Lebensmittel, diese industriell hochverarbeiteten Lebensmittel, also die Fertiggerichte, diese ganzen in Plastik verpackten süßen Teilchen, also alles, was eben hochverarbeitet ist, das macht die Menschen in der Folge eher depressiv, eher gestresst und eher ängstlich. Man hat das noch gar nicht genau verstanden, warum das so ist, aber das zeigen inzwischen eine ganze Batterie von Studien. Und je mehr frisch gekochtes, pflanzliches, wohlschmeckendes man zu sich nimmt, desto besser reduziert das Stress und verbessert auch unsere Stimmung. Auf der anderen Seite ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, neben dem, was auf dem Teller drauf ist, ist es ganz wichtig, dass wir das, ich weiß, das ist ganz schwierig, aber wir sollten das Essen mit Genuss und langsam zu uns nehmen. Dann ist es noch mehr Stress reduzieren. Also das geht in beide Richtungen. Ne? Wenn man gestresst ist, isst man schnell, Fast Food. Aber für beide Sachen sollten wir genau das nicht machen.
Also sich Zeit zum Essen nehmen, sich hinsetzen, wirklich am gedeckten Tisch, wenn es möglich ist.
Genau, das wäre, ich weiß, man kann es nicht immer machen, aber bitte so oft wie möglich.
Sie sind Chefarzt für Innere Medizin am Immanuel-Krankenhaus in Berlin und an der Charité Professor für Naturheilkunde. Wie passt das zusammen? Klassischer Mediziner und Arzt für Naturheilkunde.
Ach, das passt sehr gut zusammen, aber Sie haben schon recht. Im ersten Moment wundert man sich ja. Ich meine, der Kern der inneren Medizin hat sich schon immer sehr mit einem gesunden Lebensstil beschäftigt. Also wenn man auch in diese Leitlinien, die Fachleitlinien reinguckt, der ganzen Fachgesellschaft auf der Welt, wie soll man denn jetzt eine koronare Herzkrankheit, also eine Herzkranzgefäßverengung, ein Bluthochdruck, ein Diabetes, ein Rheumabehandlung, kommt eigentlich immer zuerst, ja, man sollte seinen Lebensstil gesund halten, ne? Also sich gut ernähren, gesund und bewegen und ausreichend schlafen. Und darauf habe ich mich einfach spezialisiert, weil unser ungünstiger Lebensstil ist eigentlich genau das, was die Sache so ein bisschen aus dem Ruder hat laufen lassen. Ne?
Aber wie kam es zu Ihrem Interesse an der Naturheilkunde? Gab es da so einen Schlüsselmoment?
Also es gibt zwei Sachen. Ich bin so ein bisschen familiär genetisch vorbelastet. Mein Vater und mein Großvater, die waren auch schon Ärzte für Naturheilverfahren, auch Schulmediziner, aber eben auch war ich da ein bisschen vorbelastet. Das andere war, ich war in der Kardiologie lange tätig und von Herzschrittmacher implantieren bis zu Herzkatheter. Ich habe das alles sehr gern gemacht, aber mich hat frustriert. Ich habe die gleichen Patienten immer wieder jedes Jahr gesehen und es wurde alles immer schlechter und schlimmer. Und dann hat man ihnen noch eine Tablette mehr und wieder einen Stent gelegt. Und da war für mich so der Punkt, also ich will das ist alles sehr gut, dass es das gibt. Aber mich hat dann natürlich mehr interessiert, ja, kann man denn da nicht auch eine Heilung quasi hinkriegen? Muss man da jetzt nur noch reparieren? Und insofern habe ich mich dann quasi der Naturheilkunde wieder gewidmet.
Also die Patienten es gar nicht zu Patienten werden zu lassen, sondern dafür zu sorgen, dass sie nach Möglichkeit gesund bleiben.
Genau, also das wäre natürlich das Optimale, aber es gibt natürlich auch Krankheiten, die kommen trotzdem, das muss man fairerweise sagen. Aber ich finde es eine ganz schöne Idee, einfach auch im Gespräch, in der Beratung zu sagen, was man selber machen kann. Ne? Also, und das viele Menschen sind da auch wirklich sehr dankbar, ne? weil sie sagen, ja, sonst hat man so das Gefühl, man ist ganz ohnmächtig, man muss jetzt nur auf den nächsten Herzkatheter oder auf die ist die Kontrolluntersuchung warten. Nee, man kann ganz, ganz viel machen und es ist auch gar nicht mal so kompliziert. Man braucht ein bisschen Disziplin dazu, das stimmt. Ja. Aber was mir eigentlich so die wichtigste Botschaft ist, am Ende macht das viel Freude, weil man kriegt mehr Lebensqualität. Also man heilt nicht nur eine Erkrankung, sondern man fühlt sich auch fitter und besser und vitaler und das ist ja auch was.
Mhm. Hat mehr Lebensqualität. Was haben Sie ja dadurch aber auch für einen anderen Blick auf Ihre Patienten und unseren Körper bekommen, indem Sie eben diese beiden Disziplinen, die klassische Medizin und die Naturheilkunde, miteinander verbinden?
Und vor allem ist auch wirklich zu tun. Das Problem bei diesen ganzen Lebensstilsachen ist, das steht überall drin.
Man muss es machen.
Das macht keiner und die Ärzte haben keine Zeit dafür. Ja. Da mache ich meinen Kollegen auch keinen Vorwurf. Die haben wirklich keine Zeit dafür. Die machen halt die Untersuchungen und dann sagen sie zum Schluss vielleicht, in zwei Sätzen hören sie Rauchen auf und nehmen sie ab. Ja, das ist keine Lösung. Ne? Also da muss man sich schon ein bisschen mehr drum kümmern. Ne?
Aber wie hat sich Ihr Blick da auch verändert, wenn ich Sie das nochmal fragen darf, auf unseren Körper?
Naja, also ich glaube, was für mich jeden Tag faszinierend ist, welches Selbstheilungspotenzial in uns steckt. Das ist enorm. Selbst, also wenn man da denkt, oh Mensch, jetzt kommt da jemand, oh Gott, das darf man gar nicht alles, die Blutwerte, also um Gottes Willen, es ist wahnsinnig viel möglich. Und deswegen war ich natürlich auch dann gerade so fasziniert von den Verfahren, wo man diese großen Effekte sieht, wie vom Heilfasten, Scheinfasten oder Kältekammer oder halt Muskeltraining. Man kann da wirklich große, auch für die Patientinnen und Patienten, große Überraschungen erzeugen.
Haben Sie so ein Beispiel von einer großen Überraschung, die Ihnen ja in Gedanken kommt, wenn Sie daran denken?
Ach, ich habe da täglich, gestern bei der Visite war auch eine Patientin, die war in diesem typischen Hamsterrad, also da war sie hatte erst einen familiären Schicksalsschlag, dann hat sie Gewicht zugenommen und auch war auch ein bisschen depressiv und dann das Gewicht weiter zugenommen, dann stand Bluthochdruck, dann hat sie einen angehenden Diabetes Typ 2 gehabt und schwupps hatte sie jetzt 5 Tabletten, sollte auf Insulin eingestellt werden. Und die hat eine Woche heil gefastet bei uns, ist täglich in die Kältekammer. Wir haben Entspannungsverfahren mit ihr gemacht. Und der Bluthochdruck und der Diabetes waren beides weg nach den 7 Tagen. Und sie war ohne ein Antidepressivum bei guter Stimmung. Ich sage jetzt nicht, dass das 100% so bleibt. Sie muss da schon noch dranbleiben. Mhm. Ne? Aber das sind so Effekte, wo sie selber sagt, das gibt's doch gar nicht. Ne?
Sie haben Ihren Vater und Großvater angesprochen. Bei denen hat auch Kneipp eine Rolle gespielt.
Genau. Ich hatte gerade die Kältekammer erwähnt. Das ist sozusagen der Turbo des Ganzen. Genau. Pfarrer Kneipp, natürlich ein großes Idol der Naturheilkunde. Und das ist auch so eine einfache Form der selbstdurchführbaren Medizin. Ne? Kalt duschen oder wem das zu viel ist, kalte Güsse, also so einen Duschkopf zu haben, wo man den umstellen kann, dass so ein gebündelter Strahl ist und täglich eine Minute kalte Güsse zu machen, man kriegt weniger Erkältungen, oft sinkt der Blutdruck, Schmerzen, chronische Schmerzen können besser werden, auch ein wunderbares Heilmittel.
Wenn wir nochmal zum Fasten zurückkommen, warum sind Sie gerade auch so vom Fasten so begeistert?
Ja, der Trumpf des Fastens ist die Schnelligkeit. Also wir können natürlich auch mit einer gesunden Ernährung sehr, sehr viel erreichen. Bei vielen chronischen Erkrankungen, das Faszinierende beim Fasten ist, dass das innerhalb weniger Tage passiert. Und das ist sowohl für mich als Arzt, als natürlich auch für meine Patientinnen und Patienten, ist das natürlich sehr beeindruckend.
Mit dem Grund, warum Sie eben auch den meisten Ihrer Patienten empfehlen, durchaus mal zu fasten?
Ja, also fast allen, wie gesagt, außer eben denen, wo es Kontraindikationen gibt, das sind aber gar nicht so viele. Ich empfehle wirklich fast allen meiner Patienten zu fasten.
Bei welchen Krankheiten wirkt es besonders positiv und was haben Sie da auch noch beobachtet? Von einem Fall haben Sie uns schon erzählt, von der Dame, die jetzt gerade bei Ihnen war.
Genau, also der Fall, den ich gerade erzählt hatte, der illustriert auch natürlich zwei Krankheitsbilder, die besonders gut ansprechen auf das Fasten. Das ist zum einen der Bluthochdruck und zum anderen die neue Volkskrankheit, der Diabetes Typ 2. Was wir auch sehr, sehr schätzen, ist der Effekt des Fastens bei einer ganz anderen Erkrankung, und zwar beim Rheuma, bei der rheumatoiden Arthritis. Da kann man nicht heilen mit dem Fasten, aber man kann die Schmerzen, die Schwellungen sehr eindrücklich verbessern. Also man fastet dann am zweiten, dritten Tag auf einmal können viele wieder ihre Hand- und Fingergelenke auf einmal bewegen und haben die Schwellungen sind weg. Und zwar ohne Ibuprofen oder Cortison. Das heißt, das Fasten hat da einen sehr schnellen, entzündungshemmenden Effekt. Das schätzen wir auch sehr.
Auch bei Arthrose kannst du auch helfen?
Ja, bei Arthrose ist so, Arthrose hat ja zwei Anteile. Das eine ist natürlich so, wir nennen das das Degenerative, was sich über die Jahre so aufgebaut hat. Das kann man natürlich nicht wegzaubern, aber bei jeder Arthrose ist, wissen die orthopädischen Wissenschaftler, ist auch eine Entzündung dabei und die bessert sich. Und deswegen sehen wir eben auch, dass Kniearthrosen, Schulterarthrosen, solche Formen bessern sich auch durch das Fasten. Ein bisschen weniger Effekt sehen wir bei der Hüftarthrose, da muss man dann doch sehr oft neben der Physiotherapie auch mal die Messer zücken. Aber bei vielen Arthroseformen sehen wir gute Besserung.
Wie finde ich die passende Fastenmethode für mich? Einfach ausprobieren?
Ja, also ich denke, ein guter Start ist tatsächlich das Scheinfasten, weil es eben so bequem und so relativ leicht gängig in den Alltag zu integrieren ist. Und dann würde ich... Ich meine, das Intervallfasten ist ja eher etwas so für den Dauergebrauch. Mhm. Da ist übrigens nur ein Punkt, man muss nicht immer 16 zu 8 machen. Man kann auch 14 zu 10 machen oder 13 zu 11. Also wenn jetzt jemand sagt, ich schaffe das nicht mit den 16 Stunden, bevor er gar nichts macht, empfehle ich dann 13 oder 14 Stunden
zu machen. Das heißt zum Beispiel 9 Uhr frühstücken und dann abends nochmal essen.
Ja, genau, das geht gut. Das Grundprinzip vom Intervallfasten ist einfach nicht unentwegt vom Aufstehen bis zum Abend zu essen, sondern auf Snacks zu verzichten und am möglichst, das ist eigentlich die wichtigste Regel, 3 Stunden vorm Schlafengehen nichts mehr essen, weil der Körper schon auf seine Ruhephase hinarbeitet. Also Scheinfasten als das große Fasten zum Start, man kann da auch mal das Heilfasten probieren, wenn man das gut vertragen hat. Also ich empfehle einfach mit dem Fasten so ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
Zu experimentieren. Wie oft fasten Sie selbst?
Also ich versuche 3-mal im Jahr 5 Tage zu fasten. Manchmal schaffe ich es nur 2-mal. Dieses Jahr habe ich mir streng vorgenommen, es zu schaffen.
Auch in der Fastenzeit bis Ostern treten Sie ein bisschen kürzer?
Oder? Ja. Ich finde, in der Fastenzeit fällt es einem ja irgendwie auch leicht, weil da ist das ja das Thema so gesetzt. Dann ist es überall in den Zeitungen, liest man es und so. Und das Frühjahr steht vor der Tür, dann kommt ja dieses, man will ja dann auch gerne ein bisschen bessere Figur, schlanker
sein. Bikini-Figur,
ja. Ja, genau. Nochmal, das ist nicht das Wichtigste, aber ich habe ja auch gesagt, es ist ein angenehmer Nebeneffekt. Ja.
Ein bisschen erleichtert die Motivation. Aber wo werden Sie schwach und sagen Sie, da fordere ich mich dann doch mal drauf zu verzichten in der Zeit?
Ach ja, ich muss schon sagen, ich habe es mit Süßigkeiten, bin ich schon auch gefährdet. Also,
das beruhigt.
Also so ein Schokocroissant, da habe ich echt große Probleme darauf,
dass Ihnen das auch so geht.
Dazu widerstehen.
Das können viele von uns gut nachvollziehen. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg für die nächste Fastenkur oder das Fasten bis zu Ostern. Und vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung heute mit uns geteilt haben. Danke für das Gespräch, Herr Michalsen.
Ja, sehr gerne. Ich danke auch.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.